Ein bisschen Frieden, wer kennt das noch? Zum Glück gehen nicht alle Arme hoch. Sonst wären wir nämlich ein Seniorenclub. Wer war die Dame? Nicole, natürlich. Also ich erinnere mich tatsächlich noch, ich habe das Alter, das war genau vor 40 Jahren. 1982, die Zeit des Kalten Krieges. Sowohl der Osten wie der Westen haben massiv aufgerüstet. Sie waren dabei, Atomwaffen aufzustellen, auch in Europa, Mittelstreckenraketen, Marschflugkörper in Stellung zu bringen. Die Menschen hofften einerseits auf die Abschreckung dieser schrecklichen Waffen. Auf der anderen Seite war die Angst da, sie könnten eingesetzt werden. Die Angst da davor, die Angst und auch die Empörung gegen dieses massive Aufrüsten hat Menschen auf die Straße getrieben, um gegen dieses Wettrüsten zu demonstrieren. In Westdeutschland reagierte damals die Friedensbewegung mit dem Krefelder Appell auf diese Bedrohung. Sie forderte die Bundesregierung auf, ihr Einverständnis zum Stationieren der Pershing-2-Raketen zurückzunehmen. Dieser schrecklichen Atomraketen. Auch in der DDR gab es Widerstände. Da hieß es Berliner Appell. Robert Havemann und Rainer Eppelmann brachten damals einen Text in Umlauf mit der Überschrift Frieden schaffen ohne Waffen. Erinnert sich vielleicht der eine oder andere daran. Ja, und dann sang Nicole. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Und sie traf damit genau den Nerv der Menschen, den Puls der Zeit. Sie gewann damit die Herzen und den Grand Prix Eurovision 1982 mit dem ersten Platz für Deutschland. Nein, es war der Eurovision Song Contest, so hieß es. Eurovision Song Contest, dass ich das auch richtig mache. 1982 gewonnen von Nicole. Und ich habe mir so gedacht, und wie sieht es denn heute aus? 40 Jahre später. Eine Zeit lang hat es ja den Anschein, dass zumindest in Europa mit Diplomatie, mit Verträgen, mit Abrüstungsbemühungen ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Frieden geschaffen worden wäre. Ja, seit Februar ist auch das wieder Geschichte. Ist es nicht verrückt? Was für eine Sehnsucht haben wir Menschen nach Frieden und kriegen es doch einfach nicht hin. Eine Sehnsucht nach Frieden, nach Wärme, nach einem guten Miteinander. Und doch sieht die Welt so anders aus. So viel Egoismus, so viel Krieg, so viel Gewalt auf dieser Welt. Und das ja nicht erst seit Februar, wo wir jetzt ja eben auch mal ein bisschen näher dran sind. Ich habe die Predigt genannt, mehr als ein bisschen Frieden. Ich denke, dass Gott mehr für uns möchte. Mehr in vielen Bereichen. Dass er tatsächlich mehr Liebe, mehr Miteinander, mehr Barmherzigkeit, mehr Verständnis und auch mehr Frieden möchte. In der Bibel lesen wir ganz viel über den Frieden. Wobei wir da unterscheiden müssen, zwischen dem äußeren Frieden, dessen Gegenteil eben Streit, Gewalt, Krieg ist, und einem inneren Frieden, dessen Gegenteil Angst und Sorgen sind. Und dieser äußere Frieden, der ist uns leider nicht verheißen auf dieser Welt, zumindest so lange nicht, bis Jesus, der Friedefürst, wiederkommt und sein tausendjähriges Friedensreich dann hier aufrichtet. Aber bis dahin hat er uns vorhergesagt, wird es immer Kriege geben. Ja, sie werden sogar zunehmen bis zum Ende der Zeit. Jesus hat mit seinen Jüngern immer wieder auch über diese letzte Zeit vor seiner Wiederkunft gesprochen. Wir haben in den Evangelien die Endzeitreden Jesu. Jesus hat seinem besten Freund und Jünger Johannes auf Patmos eine Offenbarung über die letzte Zeit, die letzten Tage dieser Erde gegeben, die wir ganz am Ende der Bibel aufgeschrieben finden, heißt eben Offenbarung des Johannes, wobei das nicht stimmt. Es ist die Offenbarung Jesu Christi, die er Johannes gegeben hat. Und in diesen Schriften, in diesen Reden geht es immer auch darum, dass Kriege und Kriegsgeschrei ein Zeichen der Endzeit sind und dass es mit dieser Welt nicht besser wird. Aber auf der anderen Seite werden wir gleichzeitig auch immer wieder aufgefordert, uns um Frieden zu bemühen. Es ist unsere Aufgabe, für Frieden zu beten. Es ist unsere Aufgabe, uns um Frieden zu bemühen. Das lesen wir schon im Alten Testament, im Psalm 34, wo es heißt, lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Nun kann man ja sagen, ja okay, also das macht ja irgendwo keinen Sinn. Da sagt Jesus, es wird keinen Frieden geben und doch soll ich ihm nachjagen. Ja, das sollst du. Du sollst dich um Frieden bemühen, den globalen Frieden, den haben wir sowieso nicht in der Hand. Aber wir können in unserem Umfeld ein bisschen mehr Frieden schaffen. Und das ist unsere Aufgabe. Dieser Gedanke wird auch im Neuen Testament aufgegriffen, intensiviert. Zum Beispiel, also ich habe jetzt einfach nur mal zwei Stellen herausgegriffen. Es gibt da ganz arg viele. Im Hebräerbrief steht, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Und es ist Gottes Willen, dass wir Frieden halten untereinander. Im Römerbrief heißt es, Römer 12, Vers 18, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das finde ich eine sehr ehrliche Aufforderung. Wenn es möglich ist. Also der Paulus war so weit Realist, dass auch er wusste, es ist eben nicht immer möglich. Zum Frieden gehören immer zwei. Und ich bin nur einer der zwei. Wie heißt es so schön, das wusste schon Friedrich Schiller in seinem Wilhelm Tell, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Paulus war kein Träumer. Und er wusste, dass es nicht immer möglich ist. Aber da, wo es möglich ist und in unseren Möglichkeiten, sollen wir alles, was an uns liegt, dazu beitragen. Und so sind wir aufgefordert, unseren Nächsten zu lieben, sagt Jesus. Wir sollen segnen, anstatt fluchen. Wir sollen vergeben, das können wir tun. Vergebung ist unsere Part. Zur Versöhnung gehören dann wieder zwei. Und wir dürfen Gott um Hilfe, wir dürfen Gott um Rat bitten, um Weisheit bitten, was wir dazu beitragen können, um Frieden zu schaffen. Und das hat ja seinen Preis. Es ist nicht einfach, Rechte aufzugeben, um zu vergeben. Das kann wirklich richtig schwer sein. Vor allen Dingen, wenn einem wirklich Unrecht angetan wurde. Das beiseite zu stellen und zu sagen, nein, ich segne jetzt. Ich wünsche dem nicht alles Mögliche an den Hals, sondern ich segne ihn und ich bitte Gott, dass er mir hilft, hier loszulassen, freizugeben, damit ich in Frieden komme und damit ich Frieden schaffen kann. Es kostet einen Preis, das eigene Ego zurückzustellen und nicht immer das letzte Wort haben zu müssen. Das ist schwer und Gott weiß das, aber er segnet es, wenn wir uns da bemühen. Und dann gibt es natürlich Situationen, auf die haben wir gar keinen Einfluss. Für den Ukraine-Krieg können wir nichts, da können wir auch gar nichts machen. Wir leiden ein Stück weit unter ihm, ja, natürlich. Und was da? Hier sind wir aufgefordert, für diejenigen zu beten, die in Verantwortung stehen. Das schrieb Paulus seinem Freund, seinem Schüler Timotheus, in 1. Timotheus 2, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen Und jetzt kommt's, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Gott fordert uns auf, uns da, wo wir es können, aktiv für den Frieden einzusetzen, dafür vielleicht selber auch mal Nachteile in Kauf zu nehmen und da, wo es nicht geht, für die zu beten, die in Verantwortung stehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich will den Job, den unsere Politiker jetzt machen müssen, ich will ihn nicht tun. Hinterher ist man immer schlauer. Aber jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, sie brauchen Weisheit. Und wer hat sie mehr als unser Gott? Lasst uns für diese Menschen in Politik und auch in Wirtschaft eintreten, sie segnen, für sie beten. Ja, und dann gibt es eben noch den anderen Frieden, den inneren Frieden. Und um den geht es natürlich ganz besonders. Wer inneren Frieden hat, der ist zufrieden. Er kann sich freuen. Er kann glücklich sein, er kann positive Worte und eine positive Ausstrahlung haben, sogar in Zeiten, wo es ihm selbst nicht gut geht. In Krisen, in schwierigen Lagen, in Notlagen, wenn es bei ihm drunter und drüber geht. Menschen mit innerem Frieden, die ruhen in sich selbst. Kennst du solche Menschen? Da denkst du, boah, an dem seiner Stelle will ich wirklich nicht sein. Was der alles durchmachen muss. Und die strahlen dich an. Da merkst du, da ist eine Ruhe, da ist eine innere Stabilität da. Und wisst ihr, die gute Botschaft von heute Morgen ist, du darfst zu diesen Menschen gehören. Du und ich, das ist Gottes Wille für uns. Als Jesus auf diese Welt kam, da brachte er den Frieden Gottes als Geschenk mit. Und in diesem Frieden dürfen wir nun tatsächlich hier und heute schon zu 100% leben. Der ist da. Der äußere Frieden ist noch ein Stück Zukunftsmusik. Aber in innerem Frieden, da darfst du wohnen, da in ihm darfst du leben. In der Weihnachtsgeschichte schon lesen wir von diesem Frieden. Als Jesus geboren war, da erschienen ja die Engel den Hirten auf dem Feld und jubelten. Lukas 2, Vers 14, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und das ist kein Wunsch, das ist keine Bitte, das ist kein Gebet, sondern das ist ein Zuspruch, das ist eine Verheißung. Allerdings nicht für alle. Das ist ja immer so mit den Verheißungen Gottes, dass sie auch an bestimmte Bedingungen oft geknüpft sind. Und da lesen wir hier, Friede auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und jetzt meine Frage an euch, ruht denn Gottes Wohlgefallen auf dir? Was denkst du denn? Wie denkst du denn über dich? Nun haben wir ja in der Bibel ganz viele Dinge, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt, wie wir uns verhalten sollen und wie wir uns nicht verhalten sollen. Und wir kennen uns ja ganz gut und wissen, ja, wir bemühen uns, aber wir fallen doch immer wieder auch aus dem Willen Gottes da heraus. Und was ist dann mit seinem Wohlgefallen? Als Jesus getauft war, da öffnete sich über ihm der Himmel. Der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf ihn. Und dann heißt es in Matthäus 3, Vers 17, und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Wunder getan. Er hat noch nicht gepredigt, er hat noch gar nichts gemacht. Okay, er war Gottes Sohn natürlich immer schon, er hat auch nicht gesündigt, aber er hat eigentlich noch keine großartigen Leistungen getan. Also Gottes Wohlgefallen konnte eigentlich nicht wegen seiner Leistung auf ihm ruhen, sondern Gottes Wohlgefallen, das steht auch hier, ruhte auf Jesus, weil er sein Sohn war. Weil er sein Kind war. Gott ist Vater und wie jeder gute Vater hat er Wohlgefallen an seinen Kindern. Und so dürfen wir uns sicher sein, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir uns von Jesus haben erlösen lassen, ein neues Leben, eine neue Identität haben schenken lassen, sind wir hineingeboren in die Familie Gottes, sind wir Kinder Gottes und sein Wohlgefallen ruht auf uns. Und mit diesem Wohlgefallen auch die Verheißung seines Friedens. In 2. Korinther 5, da schreibt Paulus wieder, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Da sehen wir es, das Erlösungswerk Jesu bringt uns den Frieden. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Wir, das ist Paulus und Timotheus, das steht ganz am Anfang vom 2. Korintherbrief, dass Paulus und Timotheus diesen Brief zusammenschreiben. Und jetzt heißt es, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Und das schreiben sie an Christen. Ja, das ist ja nun auch wieder komisch. Versöhnt jetzt? Dann müssen wir uns doch nicht mehr versöhnen lassen. Oder nicht versöhnt? Ja, wie dann mit Wohlgefallen und so. Jetzt kommen wir ja ein bisschen hier ins Schwanken. Was gilt denn jetzt? Aber wenn ich darüber nachdenke, auch über mein Leben und bestimmt auch ihr über euer Leben, dann spüren wir doch oder ja, müssen wir anerkennen, dass es auch Bereiche in unserem Leben gibt, die eben noch nicht zu 100% erlöst sind. Bereiche, in denen wir nicht zu 100% versöhnt mit unserem Gott sein sind, wo eben noch erlösungsbedürftig sind. Das können falsche Gewohnheiten sein, die sich da eingeschlichen haben, von denen wir nicht uns trennen wollen. Bestimmte Lieblingssünden, die wir verharmlosen, weil es macht ja schließlich jeder so, aber wir spüren doch, es ist nicht richtig. Ja, das können Süchte, Abhängigkeiten, Gebundenheiten sein, wo wir noch nicht in der Freiheit sind, die Jesus uns verheißen hat. Oder auch falsche Sicherheiten, auf die wir uns mehr verlassen als auf Gott. Und in diese Bereiche hinein fordert uns Paulus und Timotheus auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Da habt ihr den Frieden noch nicht. Generell ruht Gottes Wohlgefallen auf euch, aber da gibt es noch Bereiche, die müssen noch unter seine Herrschaft kommen. Und da sind wir aufgefordert, Buße zu tun, unser Herz zu öffnen, Vergebung zu empfangen und auch bereit zu sein, eben diese Bereiche unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Und manchmal, oder so wie man sagen, ganz oft, ist das auch ein Prozess. Aber ein Prozess, der sich so sehr lohnt, weil er in die Ruhe und in den Frieden hineinführt. Aus einer versöhnten Beziehung mit Gott bekommen wir Kraft, bekommen wir Freude und bekommen wir auch Frieden für unseren Alltag. Egal, wie dann die Umstände aussehen. Und Paulus hat ja einiges an Höhen und Tiefen in seinem Leben durchgemacht und dabei war dieser Friede immer ein ganz hohes Gut für ihn. Er hat ihn geschätzt. Sogar aus dem Gefängnis heraus hat er den Philippern über diesen Frieden geschrieben. Und dass er ihn sich auch so sehr wünscht für sie. Er hat ihnen den Frieden verheißen. Und da lese ich uns jetzt aus Philipper 4, ab Vers 6, wo es heißt, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und dann kommt die Verheißung, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wir dürfen das, was uns noch Not macht, da wo wir noch nicht frei sind, unter die Herrschaft Gottes stellen. Und er verheißt uns einen Frieden, der weit über alles Verstehen hinausgeht. Und das ist eine erstaunliche Aussage. ein Frieden, eine Qualität, eine Friedensqualität, die über den Verstand hinausgeht. Ja, wenn alles in Butter ist, wenn alles passt, wenn alles gut läuft, dann ist ja einfach, Frieden zu haben, oder? Ich finde es nicht schwierig. Da brauche ich auch keinen Gott dazu. Wenn es darum geht, ich soll eine neue Arbeitsstelle antreten und da stimmt der Lohn und da stimmt die Entfernung und der Arbeitgeber stimmt und ich habe ein nettes Umfeld und nette Kollegen, ja, da kann ich Frieden drüber haben. Gar kein Problem. Aber dass wirklich alles in Butter ist, das ist ja in den seltensten Fällen der Fall. Und gerade in unserer Zeit passiert ja ganz arg viel, was wirklich Grund hätte, uns den Frieden zu rauben. Was uns berechtigten Grund gibt, uns zu sorgen. Wir haben vernünftige Gründe, uns Sorgen zu machen. Was kommt denn noch alles auf uns zu? Die Preise explodieren, Inflation haben wir, können wir unsere Strom und Gas und sonstige Heizkosten denn überhaupt noch bezahlen? Wie geht es weiter mit dem Kriegsgeschehen, mit dem Hunger in der Welt, mit Umweltkatastrophen? So, so viele Baustellen, so wenige gute Lösungen, die wir haben, wo wir wissen, genau so läuft's. Wir haben doch Grund, uns Sorgen zu machen. Das kann einem schon Angst machen und den Frieden rauben. Dann gibt es auch immer wieder Ängste oder Menschen, die von Ängsten geplagt werden, die wirklich irrational sind. Aber sie sind da. Angst vor Spinnen zum Beispiel. Wer hat Spinnenangst? Ein paar melden sich ganz verhohlen. Hat euch jemals schon eine Spinne was getan? Das sollen sogar ganz nützliche Tiere sein, zumindest die, die bei uns so in den Häusern sind. Aber da kommst du mit Vernunft nicht dagegen an. Oder Flugangst zum Beispiel. Ich kenne Menschen mit Flugangst. Die fahren lieber Tausende von Kilometern, manchmal über mehrere Tage mit dem Auto und das nicht aus ökologischen Gesichtspunkten, weil Fliegen so einen schlechten Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck hat, sondern weil sie Angst haben abzustürzen. Und da nützt das überhaupt nichts, wenn du ihnen eine Statistik zeigst, schau mal her, Autofahren ist um ein Vielfaches gefährlicher als Fliegen. Die haben Angst vor Fliegen. Ja, das geht über den Verstand. Habe ich was Falsches gesagt? Vor dem Fliegen, ja. Man kann auch Angst vor Fliegen, ja, okay. Und dann machen wir uns Sorgen mit unserem Verstand, mal ehrlich, bin da auch gefährdet, gebe ich einfach zu, um Dinge, die passieren könnten, Konjunktiv, aber die überhaupt nicht passieren müssen. Klar können wir krank werden. Klar können wir im Alter zu wenig Geld haben. Klar können wir einen Unfall haben. Klar kann allerhand passieren, den Arbeitsplatz verlieren. Wir können einen geliebten Menschen verlieren. Die Kinder können was weiß ich alles machen. Klar, das kann alles passieren. Aber es muss nicht passieren. Und wenn man dann rückblickend drauf schaut, müssen wir zugeben, das Wenigste ist passiert. Wisst ihr, die Versicherungen, die machen genau mit dieser Angst ihre Geschäfte. Also wenn jeder, der eine Unfallversicherung abgeschlossen hat, einen Unfall hätte, wo die Versicherung zahlen müsste, die wären schon lang pleite. Nichts gegen Versicherungen. Wirklich nicht. Ich habe auch einige, ich finde das auch sinnvoll. Aber wirkliche Sicherheit, Sicherheit und auch einen inneren Frieden, das können sie uns nicht geben. Das finden wir nicht in den Dingen dieser Welt, sondern das finden wir im festen Vertrauen auf unseren Gott, dass er für mich ist, dass er mein Leben in seiner Hand hält, dass er weiß, was das Beste für mich ist. Und überall dort, wo meine Möglichkeiten aufhören, da fangen doch seine erst an. Ist das nicht wunderbar, dass wir so einen Vater im Himmel haben dürfen? Und dieser Vater im Himmel, und das ist auch wieder das Geniale, der setzt unseren Ängsten und Sorgen, die manchmal über den Verstand hinausgehen, seinen Frieden gegenüber, der ebenfalls über den Verstand hinausgeht. Und sagt, mein Kind, du darfst in diesem Frieden leben. Nicht ohne Schmerz, nicht ohne Probleme. Und das wusste doch der Paulus auch. Als er hier diese Zeilen schrieb, da ging es ihm gar nicht gut. Das Gefängnis damals war nicht schön
Und er wusste nicht, wie es mit ihm weitergeht. Ich habe das in meiner letzten Predigt schon gesagt, ob er vielleicht hingerichtet wird, ob er wieder geschlagen, gegeißelt wird. Man weiß es nicht. Aber er wusste, der Frieden Gottes ist bei mir. Der Gott des Friedens ist bei mir und er wird mich nicht verlassen. Und so haben wir die Verheißung, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausgeht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Eine Verheißung, keine Bitte, eine Zusage, eine Verheißung. Aber Problem, das Wörtchen dann. Mit dann ist es immer so eine Sache. Weil dann weist darauf hin, dass eine Bedingung, dass eine Voraussetzung erfüllt werden muss, damit es dann dazu kommen kann. Und leider muss ich euch sagen, ist das mit den allermeisten Verheißungen Gottes so, dass sie nicht generell, universal, global für alle und jedes gelten, in jeder Situation und für jeden, sondern dass sie an bestimmte Umstände, Bedingungen geknüpft sind. Und so ist es auch jetzt hier. Und wir lesen in Vers 6, was die Voraussetzung, oder sagen wir mal eine Voraussetzung ist, um in diesen Frieden, der über den Verstand hinausgeht, kommen zu können. Und ich will es mal sinngemäß sagen, schreibt Paulus jetzt, hör doch endlich mal auf, dir Sorgen zu machen und entsorge deine Sorgen an der richtigen Stelle, nämlich bei deinem Gott. Nun ist es ja so eine Sache. Ich habe bei mir selber festgestellt, es hilft mir überhaupt nichts, wenn ich mir Sorgen mache und dann kommt jemand und sagt, Mensch, jetzt mach dir doch keine Sorgen, das wird schon irgendwie wieder. Das hilft mir nichts. Das hat keine Kraft. Es hilft mir auch nichts, wenn ich mir das selber sage. Ich sage, Mensch, sehen ja jetzt cool down, was da wird. Mit diesem oder jenem Kind, was da wird jetzt. Ja, meine Mama liegt gerade im Krankenhaus. Wir hatten wirklich Befürchtung, sie stirbt. Wir wissen nicht, ob der Krebs zurück ist. Da kannst du dir Sorgen machen. Was kommt auf sie zu? Was kommt auf uns als Kinder zu? Was kommt auf mich zu? Ja, Xenia, sorge dich doch nicht. Das wird schon irgendwie. Das hilft mir nicht. Es hilft mir dann, wenn ich denn zweiten Vers, den zweiten Teil von diesem Vers 6 dazu nehme. Es hilft mir dann, wenn ich weiß, wohin mit meinen Sorgen, wem ich es abgeben kann, wo ich es denn hinbringe, wo ich es denn loslasse, wo ich denn die Stelle habe, die sich wirklich kümmern kann. Und da hilft es mir so sehr zu wissen, ich selber und auch meine Mama ist in den Händen des allmächtigen Gottes. Und er wird es gut machen, er wird es richtig machen und er sorgt sich. Deshalb kann ich heute hier stehen und predigen. Aber Gebet, Bitten und Flehen, dieses Abgeben, das ist noch nicht alles. Paulus gibt noch einen Zusatz und den lesen wir auch hier. Da heißt es, Bitten und Flehen voll Dankbarkeit. Und da bin ich auch zuerst mal darüber gestolpert. Da muss ich sagen, also, ich rede ja dann da auch immer so, wenn ich es wohl lese, rede ich mit Gott und dann sage ich, ja, sag mal, also komme ich jetzt nicht ganz klar. Wie meinst du es jetzt? Da sagst du, ich soll bitten, darf meine Sorgen abgeben und dann soll ich gleichzeitig auch danken. Also entweder ich bitte, wenn ich was brauche, dann bitte ich, oder wenn ich was habe, dann danke ich. Aber danken, solange ich noch bitte, boah. Also irgendwie kommt mir das komisch vor. Und ich erfülle keine frommen Floskeln. Nein, grundsätzlich nicht, weil ich nicht aus dem Herzen heraus beten kann. Das lasse ich besser bleiben, weil ich weiß, da legt Gott überhaupt keinen Wert drauf. Liturgie, irgendwelche Sachen, wo wir machen, um nur eine Form zu erfüllen, um Gott mit irgendwelchen Ritualen zu besänftigen, vergiss es. Kann er echt drauf verzichten, braucht er nicht. Er will unser Herz. Er will, dass wir das ehrlich tun. Und jetzt die Frage, wie kann ich bitten und gleichzeitig danken? Und das löst sich dann auf, wenn ich nicht nur an das denke, was ich möchte, nicht nur an die Gabe, die Gott mir geben soll, sondern eben an den Geber, an Gott selber. Wir sind dankbar für alles Gute. Wir sind dankbar für jede Hilfe, die wir aus Gottes Hand bekommen. Aber zuallererst sind wir dankbar für Gott selbst. Sind wir dankbar, dass wir diese Stelle haben? Sind wir dankbar, dass Gott nicht irgendwo weit weg ist, sondern ganz nah bei mir? Sind wir dankbar, dass er sich versöhnt hat mit mir, dass ich ihn auf meiner Seite weiß? Dafür bin ich dankbar. Und das kann ich dann in meinen Gebeten auch zum Ausdruck bringen und sagen, Vater, du siehst diese Situation, ich entsorge sie bei dir, ich weiß sie, ich tue, was ich tun kann. Aber was ich nicht mehr tun kann, das übergebe ich dir. Und danke dir, dass du dich kümmerst. Danke dir, dass du ein guter Vater bist, der allmächtige Gott, der jetzt für mich und mein Anliegen sorgt und sich darum kümmert. Und immer dann, wenn Ängste oder Sorgen zurückkommen wollen, dann mache ich das wieder. Und dann mache ich das noch einmal. Dann lasse ich nicht zu, dass sie sich in mir, in meinem Herzen festsetzen. Und wenn wir das tun, wenn wir das konsequent tun, dann werden wir erleben, wie Frieden einzieht. Aus der Beziehung mit Gott, die brauche ich. Gottes Wohlgefallen ruht auf mir. Ich bin sein Kind und ich lebe diese Kindschaft, indem ich Gott ganz aktiv für mich sorgen lasse. Heißt nicht, dass ich mich nur hinsetze, ihr kennt mich. Ist nicht meine Lehre, setz dich hin, ruh dich aus, wird schon alles. Nein, wir haben einen Auftrag, wir sollen was tun, ganz klar. Aber da, wo es um diese Bereiche geht, wo ich überfordert bin, wo es eben nicht mehr meins ist, da lasse ich Gott sorgen. In 1. Petrus 5, Vers 7, diese bekannte Stelle, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Manchmal müssen wir wirklich werfen. Da nützt ein sanftes Hergeben nichts. Das Zeug muss weg. Werf es weg. Und wenn es wiederkommt, dann werf ich es wieder weg. Das ist ein Stück Training. Das ist ein Stück wirklich Lernen. Aber wer das gelernt hat, der kommt in eine ganz neue Qualität des inneren Friedens des Lebens hinein. Ich möchte heute hier Schluss machen. Es gibt am nächsten Sonntag noch einen ganz interessanten, wichtigen, ich finde auch spannenden Aspekt zum Thema, wie bekomme ich inneren Frieden oder was ist da wichtig? Ich lade euch ein, da dabei zu sein. Aber das wäre jetzt für heute einfach zu viel gewesen. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, einfach weil es doch auch verschiedene Gedanken waren und euch auch eine Zeit geben, das noch vor Gott, mit Gott zu reflektieren, was für euch persönlich jetzt gilt, was Gott von euch möchte als einen nächsten Schritt. Ich habe hier ein paar Fragen vorbereitet, die ich jetzt mal so in den Raum stellen möchte. Der erste Bereich, da geht es um den Frieden zwischen mir und Gott. Und die Frage dazu, in welchen Bereichen meines Lebens bin ich denn noch nicht im Reinen und noch nicht versöhnt mit Gott? Da geht es um diese Dinge, wo du sagen musst, okay, da stimmt es noch nicht in meinem Leben. Eigentlich will ich da Gott gar nicht dabei haben. Da kann ich ihn gar nicht mitnehmen. Das darf er am besten gar nicht sehen. Das will ich verheimlichen. Da will ich ihn gar nicht drin haben. Genau um diese Bereiche geht's. Und sich dessen bewusst zu werden, sich dem zu stellen und dann zu sagen, Herr, ich weiß, da ist noch was im Argen. Komm du da hinein. Das hat so großes Potenzial. Das bringt dir Frieden mit Gott. Und aus diesem Frieden heraus können wir dann verändert auch mit unseren Mitmenschen und mit uns selber umgehen. Und das ist der zweite Bereich, wo wir uns fragen dürfen, wo lebe ich denn noch im Streit? Wo lebe ich denn noch unversöhnt mit anderen Menschen? Und gibt es da noch was, was ich dazu beisteuern kann? Wir können die anderen nicht verändern. Gott kann das tun. Aber wir haben Einfluss auf uns selber, auf unser Herz. Da dürfen wir sagen, Herr, zeige mir, wo noch was an mir liegt, wo ich noch einen Schritt tun kann, wo ich noch vielleicht auch die eine Backe, die andere Backe hinhalten muss, wenn mir auf die andere geschlagen wurde. Das kann sein. Das heißt nicht, wir müssen uns immer zum Deppen und zum Trottel und zum Fußabstreifer machen lassen. Überhaupt nicht. Aber dass Gott uns zeigt, wo kann ich noch Frieden schaffen und da, wo lebe ich noch in Unvergebenheit, wo ist noch Bitterkeit in meinem Herzen? Da möchte Gott mit seinem Frieden hineinkommen. Und da dürfen wir ihn bitten, dass er uns hilft. Ja, und der dritte Bereich, den ich jetzt heute nur in einem Punkt angefangen habe, wo es nächstes Mal weitergeht, wo plage ich mich denn noch mit unnötigen Sorgen und Ängsten? Wo gibt es denn da noch Dinge, ja, wo mir den Frieden rauben, auf die ich gar keinen Einfluss habe und die ich meinem Vater im Himmel hinlegen darf, dass er für mich sorgt, wo ich meine Sorge bei ihm entsorgen sollte. Und jetzt bekommt ihr noch 5 Minuten Zeit, diese Fragen für euch selber zu beantworten, mit Gott ins Gebet zu gehen. Und dazu habe ich ein Lied von Bethel ausgesucht, mit Absicht ein englisches Lied, dass es uns nicht zu sehr ablenkt, aber dann doch wieder ein ausgewähltes Lied, ein Lied, in dem es um den Frieden geht. Es heißt Peace und im Refrain heißt es da übersetzt: Frieden hält mich, wenn ich zerbrochen bin. Süßer Frieden, der den Verstand übersteigt. Wenn die ganze weite Welt zusammenbricht, falle ich auf meine Knie und atme deinen Frieden ein. Lasst uns das machen. Gottes Frieden einatmen und ihn bitten, dass er uns Schritte führt in diesen Frieden.